Ja, guten Morgen miteinander. Ja, eigentlich wäre ich jetzt heute gar nicht hier. Erst nächsten Sonntag. Und ja, aber als Rentner ist man ja flexibel und kann einspringen. Ist ja kein Problem. Rentner haben ja Zeit. Ja, das weiß ich aus meiner aktiven Zeit bei der Sparkasse noch. Da hatten die Rentner immer meistens Zeit. War ein Witz, aber. ja, in der Kürze der Zeit habe ich mir überlegt, was soll ich jetzt heute predigen? Und ich habe eine Predigt, die ich vor 3 Jahren schon mal gehalten habe, abgedatet, erneuert und so weiter, verändert, in der Hoffnung, dass sich keiner mehr daran erinnert, was vor 3 Jahren war. Manche haben ja am Montag schon die Predigt vergessen vom Sonntag, also von daher. Die hat mich aber auch selber nochmal neu begeistert. Also es ist irgendwie, letztlich ist es auch immer dasselbe, was wir predigen. Es ist immer das alte Evangelium in neuer Form. Also an Weihnachten, Advent, es sind ja immer die gleichen Themen, aber neu gesagt und neu überlegt. Und wenn sie uns neu treffen, wenn Gott neu zu uns reden kann, dann ist es doch toll. Ja, dieses Jahresende ist besonders, vor allem auch wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, also musste ja kommen, klar, das haben jetzt manche gesagt. Dramatik pur, ja, Englands Elfmeter-Trauma ist wieder erwacht, in Brasilien ist Staatstrauer und ja, und mein kroatischer Freund Ivan, der auch mal hier gepredigt hat, der hat mir geschrieben, dass er 5 Jahre gealtert sei nach dem letzten Spiel von Kroatien. Ja, vielleicht ist es deshalb auch besser, wenn Deutschland ausgeschieden ist. Aber ehrlich gesagt mal, Finalspiele im Dezember ist eigentlich blöd irgendwie. Das passt einfach nicht. Die Begeisterung und Dramatik auf den Rängen, ja, gilt einem Spiel mit einem Ball und 22 erwachsenen Männern, die da hinterherrennen. Meine Mutter, die war immer so ein Stimmungskiller bei Fußballspielen. Mein Vater und ich, wir haben begeistert Fußball angeguckt und meine Mutter saß daneben und sagte immer so unqualifiziert, ich kann gar nicht verstehen, wieso 22 erwachsene Männer hinter einem Ball herlaufen. Und habe dann immer gesagt, das verstehst du einfach nicht. Ja, aber eigentlich ist es ja verrückt. In der Adventszeit steht doch eigentlich eine viel dramatischere Geschichte im Mittelpunkt, die die Menschen aller Nationen begeistern müsste. Die Geburt Jesu Christi und alles, was damit zusammenhängt, das ist doch viel wichtiger und anhaltender und ja, mit ja, lebensverändernder Auswirkung, während so ein Fußballspiel ist ja so schnell wie möglich wieder, so bald möglich wieder vergessen. Das haben wir schon letzten Sonntag gehört, wo es um Maria ging, diese besondere Geschichte, unglaubliche Geschichte, wie Gott ein 14-jähriges Mädchen auswählte, um Teil seines Rettungsplans zu werden. Und heute soll es weitergehen mit Josef, ihrem Mann. Der war genauso ein Teil dieser dramatischen Geschichte um die Geburt von Jesus. Und das ist viel spannender als jedes Fußballspiel. Josef war ein ganz normaler Mann eigentlich. Mit einem ganz normalen Lebensplan, gute Arbeit, arbeiten, heiraten, Familie gründen, glücklich sein. Das war so sein Plan. Und es kam doch aber alles ganz anders als gedacht. Und er ist aber trotzdem nur eine Randfigur im Neuen Testament. Wir erfahren gar nicht viel von ihm. Außer in der Geburtsgeschichte taucht er nur noch beim Tempelbesuch auf, als Jesus als 12-Jähriger mit seinen Eltern nach Jerusalem gezogen ist und danach hören wir gar nichts mehr von ihm. In der Kreuzigungsszene in Johannes 19 finden wir nur Maria, aber Josef wird nicht erwähnt. In Apostelgeschichte 1 vor Pfingsten, wo die Jünger im Haus der Maria versammelt waren, in der Aufzählung, Fehlanzeige, Josef ist nicht dabei. Warum? Also man nimmt an, dass Josef in jungen Jahren schon gestorben ist, also dass er gar nicht mehr gelebt hat. sodass eigentlich das Wesentliche, was wir von ihm wissen, diese Geburtsgeschichte ist. Und doch ist Josef einer, den jeder kennt ihn. Er war ein beeindruckender Mensch, einer, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat, wenn auch nur ganz kurze Zeit. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, was wir auch für uns realisieren müssen. Es kommt gar nicht darauf an, wie lange wir leben, sondern wie tief unsere Beziehung zu Gott ist. Ob wir jetzt 100 Jahre alt werden oder nur 20, das ist bei Gott gar nicht so entscheidend, sondern ob wir darin leben, was er uns vorbereitet hat, wozu er uns berufen hat. Es geht nicht um die Menge der Jahre, sondern um die Tiefe der Beziehung. Ja, und Josef hat Unglaubliches erlebt. Was er erlebt hat, wird auch keiner von uns erleben. Und vielleicht hast du auch schon dieses Jahr Unglaubliches erlebt, Positives oder Negatives, das Schöne, das vergisst man so schnell. Und das andere, das frustriert einen oft. Und wir beten manchmal darum, dass Gott in unser Leben eingreift. Und wenn er es auf seine Weise tut und nicht so, wie wir es vorstellen, dann sind wir vielleicht enttäuscht von ihm, obwohl er unser Gebet erhört. Ja, und darin, in solchen Fragen kennt sich Josef gut aus. Und da können wir viel von ihm lernen. Und jetzt wollen wir uns einfach mal nachspüren, in seine Situation hineinversetzen. Und da lesen wir zunächst mal den Text, der uns sicher allen gut bekannt ist, aus Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Ich lese mal vor. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Zunächst wollen wir uns einmal seinen Beruf anschauen. Der wird uns an einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium mitgeteilt, Matthäus 13, wo es so im Nebensatz heißt: Jesus ist er nicht ein Sohn des Zimmermanns? Also da das sagen die Pharisäer und meinen da Jesus und wollen ihn sagen, ein Sohn vom Zimmermann. Und daraus, also aus dieser Stelle wissen wir, dass er Zimmermann war. Und allerdings ist es so, dass der Begriff das nicht richtig trifft. Der griechische Begriff meint einen Bauhandwerker, und der arbeitet nicht nur mit Holz, sondern er baute Häuser aus Lehm und Stein, machte Höhlen bewohnbar, schlug Treppen in den Fels, und er hat ein eigenes Gewerbe vermutlich. Und sein Geburtsort war Bethlehem. Bethlehem war bekannt als Zentrum der Bauhandwerker und Steinmetze. Und von dort aus bekam er Aufträge im ganzen Land. Und die unverheirateten Bauhandwerker waren oft lange unterwegs, auf Montage, wird man heute sagen. Und deshalb lebte er in Nazareth zu der Zeit, weil er dort sicher einige Aufträge zu erledigen hatte und arbeitete dort, obwohl er aus Bethlehem stammte. Und wegen dieser komplizierten römischen Steuerermittlung, fast wie bei uns, haben also nichts gelernt seither, musste Josef von Nazareth nach Bethlehem wieder zurückreisen, zur Steuererfassung zusammen mit seiner Frau, das sind circa 25 Kilometer, mit seiner hochschwangeren Frau, nicht per S-Bahn, sondern zu Fuß. Und er war aber nicht der Einzige, sondern es waren viele unterwegs aufgrund dieser komischen Anordnung. Und deshalb waren sämtliche Hotels und Gaststätten natürlich schnell ausgebucht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Josef, ein Macher, ein Bauhandwerker, der x Häuser schon gemacht hat, der kommt zurück in seine Heimatstadt nach Bethlehem und er hat keinen Platz zum Campieren, zum Wohnen. Am liebsten hätte er wahrscheinlich gesagt, komm, ich baue euch schnell noch ein Haus, damit ich Platz habe, aber das war die Zeit natürlich zu kurz. Also was bedeutete das für seine Handwerkerehre? Es war ja sein Heimatort und kein Platz war für ihn da, den Unternehmer. Also unvorstellbar. Also es gibt ja hier auch einige Unternehmer. Denkt mal an eure Ehre jetzt, wenn ihr da in der Situation gewesen wärt. Also das war sicher nicht einfach für ihn. Vielleicht hat er künftige Aufträge aus Bethlehem gleich storniert oder die gar nicht mehr angenommen. Aber das war jetzt nicht die erste ungewöhnliche Erfahrung, die er in seinem Leben gemacht hat. Das begann ja schon vorher mit seiner unglaublichen Ehegeschichte. Also was Gott da dem armen Josef zumutet, ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Und das kommen wir zum zweiten, diese unglaubliche Geschichte, die er erlebt hat. Denn Gott, wenn man so will, zerstört seine Ehebeziehung. Eine Verlobung damals galt ja als erster Teil der Ehe, also als ein Eheversprechen. Und es war schon der erste Teil der Heirat, der zweite war dann der Umzug der Braut in das Haus des Bräutigams. Bei Luther heißt es so schön, ehe er sie heimholte, also ehe sie zusammengekommen waren, heißt es hier. Aber es ist gerade dieses Gemein, dieses Heimholen in das Haus des Bräutigams. Und das war, stand kurz zuvor, er hatte wahrscheinlich schon alles gerichtet, alles perfekt, inklusive Außenanlagen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war alles fertig für die Hochzeit, für die Heirat und jetzt das. Und es heißt ja auch, sie waren ja schon gut wie verheiratet, Josef, ihr Mann, Maria, deine Frau. Also es war ja schon, es fehlte nur noch der letzte Schritt. Und Gott bringt Josef dadurch in eine völlig unmögliche Situation. Er musste jetzt denken, ja, meine Frau ist schwanger, aber nicht von mir. Ja, von wem dann? Das war sicher ein Schock für ihn. Was mag ihm da durch den Kopf gegangen sein? In der Zeit zwischen der Tatsache, dass sie jetzt schwanger ist und dann der Zeit, als es ihm der Engel dann erklärt hat, das war ja sicher nicht gleichzeitig, da gab es sicher einige Tage dazwischen. Diese Gedanken, ist Maria meine Allerliebste mir untreu geworden, was werden die Leute sagen, mein Ruf als Handwerker ist ruiniert, das war damals eine Katastrophe, sowas. Oder wie kann mir Gott sowas zumuten, warum gerade mir, warum gerade meine Frau, so kann ich mir vorstellen. Und noch die viel brisantere Frage, was soll ich jetzt eigentlich tun? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Ich liebe doch meine Frau. Und hat da sicher einige Nächte nicht geschlafen. Tatsache war, er musste die Verlobung, die Ehe auflösen. Und das geschah damals durch einen sogenannten Scheidebrief. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ein öffentliches Scheidungsverfahren durch Anklage beim Gerichtshof, also das war keine so kleine Sache wie heute. Das zog nach sich, dass die Angelegenheit genau untersucht wurde. Es wurde festgestellt, wer Schuld hat. Und es gibt ja auch genaue Anweisungen im Alten Testament, 5. Mose 22, wie zu verfahren ist, wenn während der Verlobungszeit einer untreu wird. Also wie das, da gibt es genaues Verfahren, wer jetzt schuld ist und was es da für Merkmale gibt. 5. Mose 22, lest es mal nach und schlimmstenfalls drohte die Steinigung vor dem jüdischen Gericht. Ihr kennt vielleicht die Szene in Johannes 8, wo Jesus der Ehebrecherin begegnet und er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das war genau die gleiche Situation und da drohte die Steinigung. Also das war keine so Kleinigkeit, das wäre die eine Möglichkeit gewesen und der Josef wäre schön frei raus gewesen. Also dann war allein die Frau schuld, das ganze Verfahren, da brauchen wir es nicht hören, aber da wäre jetzt die Frau die Schuldige gewesen. Das zweite wäre eine private Scheidung, also die Überreichung eines unterschriebenen Scheidebriefs im Beisein von 2 oder 3 Zeugen, ohne Angaben von Gründen und dann, die Initiative wäre von ihm ausgegangen und dann wäre er der Schuld oder der Schuldige, also der Dumme gewesen, mehr oder weniger. Also er wäre der gewesen, der die Ehe auflöst, einseitig. Und Maria wäre raus gewesen aus der Schuldfrage. Und für diese zweite Option hat er sich entschlossen. Warum? Weil er, so heißt es in dem Text, weil er Maria liebte und sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte. Er wollte ihr Leben nicht zerstören. Wir haben letztes Mal gehört, sie war ja erst 14 Jahre alt. Also ihr ganzes Leben wäre zerstört. Er beschloss, sie heimlich zu verlassen, heißt bei Luther, aber eigentlich heißt heimlich zu entlassen. Das heißt, diese Ehe aufzulösen. Das heißt nicht, dass er bei Nacht und Nebel sich aus dem Staub machen wollte, so nach dem Motto, ich bin dann mal weg, sondern er wollte diesen Ehevertrag auflösen. Ja, also im Privat, nicht öffentlich. Und jetzt hat Gott eingegriffen. Er hatte sich das schon so beschlossen und dann griff Gott ein, bevor die Sache aus dem Ruder läuft, greift Gott ein. Genau zur rechten Zeit erscheint ihm nämlich der Engel des Herrn im Traum. Er erklärt ihm, was der Hintergrund ist, erklärt ihm Gottes Plan und jetzt hat er Gewissheit. Er wusste jetzt, was zu tun ist. Es sagt ganz klar, nimm Maria, deine Frau, zu dir, bedeutet, heirate sie, geh die Ehe mit ihr ein. Was für ein großer Schritt mag diesem Bauhandwerker vom Herzen gefallen sein, aber eine Angst blieb vielleicht doch, was werden die Leute sagen? Das war ja damals auch nicht viel anders wie heute. Was werden nur die Leute sagen? Eine Frau schwanger vom Heiligen Geist, das gab es ja noch gar nie, also er konnte sich das Gerede vielleicht vorstellen und deshalb sagt der Engel zu ihm, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Und ich denke, das hat ihm endgültig dann den Frieden geschenkt. Und seine Beziehung zu Gott, das kommt nur in kurzen Sätzen zum Ausdruck, darum soll es jetzt im dritten Punkt gehen, seine Beziehung zu Gott. Er war ein besonderer Mensch und Gott wusste das. Er weiß, mit wem er Geschichte schreiben kann. Und ich denke, dass diese besonderen Umstände mit Marias Schwangerschaft nicht jeder hätte aushalten können. Und ja, Gott ist eben der weiß, was er jedem zumuten kann, denen zumuten kann, die er beauftragt. Und wenn Matthäus bezeichnet Josef als gerecht, Luther übersetzt fromm, gerecht heißt, was ist ein Gerechter? Der Gerechte ist ein Mensch, der eine Beziehung zu Gott hat. Also ist ein Beziehungsbegriff und mit Gott lebt. Einer, der nach Gottes Willen leben will. Einer, der sich nach Gottes Wort richtet. Das galt auch schon im Alten Testament. Wir befinden uns hier ja an der Schwelle zum Neuen. Und da ist der Glaube immer das Entscheidende. Ja. Manchmal, wenn ihr schon Bilder gesehen habt von diesem Josef, so Gemälde, also zum Beispiel Rembrandt, da gibt es diese Szene, oder so ein italienischer Meister, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, da wird Josef so als fast wie ein Rentner, so ohne Haarpracht, so mit Glatze und als alter Mann dargestellt. Aber das stimmt ja gar nicht. Maria war 14. Josef 18 bis 20 Jahre alt, das war ja ein junger Mann, also nicht so ein alter Opa, der ein junges Mädchen heiratet, sondern ein junger Mann, der sein Leben noch vor sich hatte. Bemerkenswert, dass dieser junge Mann schon sein Leben nach Gottes Willen ausgerichtet hat. Und ich denke, das ist auch wichtig, je früher ja, je früher du dein Leben nach Gottes Willen ausrichtest, gerecht lebst, wenn man nach dem biblischen Begriff diese Beziehung zu Jesus hast, desto besser. Nicht erst warten, bis man alt ist oder was weiß ich, verpasst viel mehr im Leben, wenn man diese Entscheidung aufschiebt. Und deshalb ist es toll, dieses Vorbild hier des Josef. Wie wird es deutlich? Gott redet mehrfach zu Josef. Und zwar ganz ungewöhnlich durch einen Engel, den Engel des Herrn. Hier finden wir keinen Namen. Bei Maria war es Gabriel, vielleicht war es auch Gabriel. Engel sind Boten Gottes, die im Auftrag des Herrn unterwegs sind, Hebräer 1,14. Und der Engel erscheint ihm bei drei Gelegenheiten und übermittelt ihm Gottes Auftrag. Also hier in Vers 20, er fordert Josef auf, Maria zuzunehmen. Und dann in Kapitel 2 finden wir, erscheint wieder der Engel, nämlich, dass er vor Herodes fliehen soll von Bethlehem nach Ägypten. Und das war nicht gerade um die Ecke, also das waren viele Kilometer. Und dann in Matthäus 2,19, nachdem sie da in Ägypten waren, wahrscheinlich einige Jahre, dann kam wieder ein Engel und fordert Josef auf, von Ägypten wieder nach Nazareth zu ziehen. Gar nicht so einfach, aber Gott redet ganz klar. Beim zweiten und dritten Mal erfährt er auch nicht die Hintergründe. Er soll verflüchten vor Herodes und wieder zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Und da ist ja interessant, wie reagiert Josef auf diese Anweisung des Engels? Ganz einfach. In Matthäus 1, Vers 24, er tat, wie ihm befohlen war. Sofort nach dem Traum. Bei der Flucht, Matthäus 2, der Engel sagt zu ihm, zieh nach Ägypten. Und da heißt, da stand er auf und nahm das Kind und so weiter. Sofort sind sie dahin gezogen. Und dann diese lange Zeit in Ägypten, da musste er einfach warten, bis der Engel oder bis Gott wieder redet. Und Matthäus 2,19, da heißt, Vers 21, da stand er auf und nahm das Kind. Also bei der Rückkehr wieder nach Nazareth. Josef diskutiert nicht mit Gott. Gottes Wille war klar und jetzt galt es zu handeln. Jetzt galt es, keine Zeit zu verlieren. Da stand er auf und ging. Und als Bauhandwerker war er sicher ein Mann der Tat. Wir finden auch keine einzige Rede groß von ihm. Und als Unternehmer weiß er, seine Arbeiter müssen genau nach Bauplan und Anweisung handeln. Das wäre eine Katastrophe, wenn jeder dann da machen würde, was er will. Und hier zeigt sich aber seine Beziehung zu Gott. Er weiß, dass Gottes Liebe über seinem Leben steht. Und ich denke, das kann auch für uns, ich weiß nicht, ich denke manchmal, vielleicht machen wir unser Leben manchmal selber kompliziert. Vielleicht würde es manche Glaubensprobleme nicht geben, wenn wir einfach nur das tun, was Gott jetzt sagt. Den nächsten Schritt tun und nicht hin und her diskutieren und überlegen und nochmal und 10 verschiedene Leute um Rat fragen, obwohl Gottes Reden doch eigentlich klar ist und sich dann den raussuchen, der einem am besten passt irgendwie. Und also da gibt es ja viele Varianten, die ich auch aus meinem Leben kenne. Einfach wie Josef zu machen, da stand er auf und ging. Dann das tun, was Gott sagt, wenn es klar ist, kann ich es doch tun. Was soll ich da noch reden und überlegen? Bonhoeffer sagte mal einen guten Satz, weil auch im Dritten Reich da hin und her diskutiert wurde, anstatt klar Position zu beziehen. Da sagt er, wer im Fragen bleibt, wird frei vom Gehorchen. Also man kann auch ständig im Fragen bleiben, um dem Gehorsam aus dem Weg zu gehen. Und das ist nicht das, was einen zum Ziel führt. Gott redet zu Josef im Traum, das gibt es auch noch heute. In der Regel redet er wahrscheinlich eher durch die Bibel. Entscheidend ist aber nicht, wie Gott redet, sondern ob wir gehorsam sind und seinen Willen tun. Das ist das Entscheidende. Wir können viel rumdiskutieren, wie Gott reden soll und kann und was weiß ich, aber was nützt das alles, wenn wir nicht tun, was er sagt? Also das ist auch wichtig. Was können wir aus seiner Geschichte lernen? Ich möchte noch auf zwei Lektionen hinweisen. Das erste, Gott schreibt eine ungewöhnliche Geschichte mit gewöhnlichen Menschen. Der außergewöhnliche Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um seinen wichtigsten Plan durchzuführen, die Rettung des Menschen. Und Josef war auf besondere Weise daran beteiligt, am Kommen des Erlösers. So wie er sind wir es nicht, aber wir sind es einer anderen Art und Weise. Jeder, der die Freude der Erlösung persönlich erfahren hat, darf sie weitergeben. Diese Adventsfreude, die uns jetzt erfüllt, die soll ausstrahlen, dieses Licht soll weiterstrahlen auf die Menschen in unserer Umgebung. Und es geht bei dieser Rettungsaktion nicht um ein Projekt einer Kirche, sondern es geht um eine Person, um Jesus. Dieser ganze Advents- und Weihnachtstamtam, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann ist das alles nur Wohlfühlatmosphäre oder sonst irgendwas. Es geht um Jesus, der gekommen ist, um jeden zu erretten. Und jeder ist fähig dazu, diese Weihnachtsfreude auszustrahlen. Paulus war Theologieprofessor, Petrus war Fischer, Lukas war Arzt, Josef war Handwerker. Bild und Beruf sind nicht entscheidend bei Gott. Entscheidend ist das Gütesiegel Gottes gerecht. Das heißt, ob der Mensch in Beziehung zu Gott lebt, ob er eine Beziehung zu Gott hat. Einer, der nach Gottes Plan und Willen leben will. Das ist das Entscheidende. Was wir beruflich machen oder wie intelligent oder weniger intelligent wir sind, das ist überhaupt nicht entscheidend. Und das ist doch spannend. Also ich finde es begeisternd, dass jeder von uns Teil dieser größeren, viel größeren Geschichte sein darf. Und das gibt unserem Leben einen ganz anderen Sinn, als wenn wir nur jeden Tag so irgendwo in den Tag hineinleben. Das zweite, Gottes Führungen sind oft unverständlich, aber führen zum Ziel. Gott macht hier unmögliche Sachen mit Josef. Sein Handeln erscheint unlogisch und unverständlich. Und erst als Gott zu Josef im Traum redet, ordnet sich das durcheinander. Und was unmöglich erscheint, bekommt jetzt einen Sinn. Wir müssen uns mal das vorstellen, was Gott da mit Josef veranstaltet. Es geht darum, dass Gottes Plan sich erfüllt. Und jetzt war ja eines, Josef ist ein Nachkomme des Königs Davids. Jesus musste ein Sohn Davids sein, also ein Nachkomme Davids. Und deshalb war Josef als Nachkomme Davids, des Hauses Davids, prädestiniert. Er ist zwar nicht der leibliche Vater, aber sein rechtlicher Vater. Der Auftrag zur Namensnennung war die Einsetzung als juristischer Vater für Jesus. Und deshalb kann Jesus juristisch, rechtlich als Sohn Davids bezeichnet werden im Geschlechtsregister. Dann als Geburtsort des Messias war aber Bethlehem vorausgesagt. Und die wohnten ja in Nazareth und nicht in Bethlehem. Micha 5, Vers 1. Jesus musste in Bethlehem zur Welt kommen. Und jetzt benutzte Gott dieses komplexe römische Steuersystem, damit die von Nazareth nach Bethlehem mussten. Und genau zu der Zeit, als die Maria schwanger war, und genau zu der Zeit, als sie in Bethlehem waren, kam Jesus zur Welt. Und kam deshalb in Bethlehem zur Welt, so wie es in Micha vorausgesagt war. Also verrückte Geschichte. Aber der Sohn Gottes, heißt es auch im Hosea 11, soll aus Ägypten gerufen werden. Meinen Sohn rufe ich aus Ägypten. Hosea 11, lässt mal nach. Also mussten sie irgendwie nach Ägypten. Und dann benutzte jetzt Gott den Herodes, diesen Despoten Herodes, der die Kinder verfolgte, damit sie fliehen mussten von Bethlehem nach Ägypten. Und dann, als sie in Ägypten waren, wurden sie wieder gerufen nach Nazareth. Also auch hier benutzt er einen Herrscher, eine weltliche Geschichte, um seinen Plan durchzuführen. Aber kommt noch einer drauf. Der Sohn Gottes sollte nämlich in Nazareth aufwachsen und nicht in Bethlehem. Das wurde vorausgesagt in Jesaja 11. Und deshalb mussten sie von Ägypten nicht zurück nach Bethlehem, sondern nach Nazareth, wo sie ursprünglich gewohnt hatten. Könnt ihr noch folgen oder seid ihr jetzt schon Abtrenner? Kompliziert, ich weiß es. Aber wir müssen uns das mal, ich habe mir überlegt, ob in der Landkarte, aber ich glaube, dann wäre es irgendwie, schaut mal selber daheim nach, das ist eine wirre Geschichte. Und in all dem Durcheinander erfüllt sich Gottes Verheißung, die schon lange vorausgesagt war im Alten Testament. Und Gottes Timing ist perfekt mit der Geburt, dass die gerade zu der Zeit dieses Steuersystem und Bethlehem und alles, es hat alles gepasst. Das hätte kein Mensch planen können. Und so macht manchmal Gott unmögliche Sachen, vielleicht auch mit uns. Er lässt uns Grenzerfahrungen und wir denken, ja, jetzt ist alles irgendwie aus. Und er ist gerade dabei, seinen Plan irgendwie mit uns auszuführen. Aber gerade auf diesem Hintergrund schreibt er seine Geschichte mit uns. Ja, wer von euch kennt Corrie ten Boom zufällig? Also die meisten, also ja, ich muss es nicht so ausführlich machen. Also sie ist auch so eine Frau mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Und sie lebte ja mit ihrer Familie in Haarlem, also in Nordholland, und versteckte während der deutschen Besatzung 1940 Juden in ihrem Haus. Ihr Vater Kaspar ten Boom war ein Mann, ein sehr berühmter Mann, Uhrmachermeister, der sich leidenschaftlich für die Juden einsetzte auch. Und sie hatten da in diesem kleinen Haus verschiedene Verstecke und wurden dann aber verraten durch einen, der sie getäuscht hatte, und sie kamen dann alle ins KZ und Corrie war die Einzige, die diese Hölle überlebte. Und nach dem Krieg war sie unterwegs weltweit, auch in Gefängnissen, überall, um das Evangelium zu verkündigen. Bei einem Vortrag in München hat sie diesen Aufseher KZ Ravensbrück wiedererkannt, der damals in dem Lager war, und der kam auf sie zu und hat um Vergebung gebeten. Und sie war, also die Botschaft der Vergebung und der Versöhnung, das war so auch ein wichtiges Thema für sie. Und es gibt heute noch ein Museum, dieses Elternhaus wurde in den Zustand von 1944 zurückversetzt und man kann dort also das durchgehen. Man kann es auch virtuell tun. Im Internet gibt es so einen virtuellen Rundgang, ist sehr interessant. Und bei ihren Vorträgen, da verwendete sie gerne ein Bild. Manche kennen das vielleicht schon von einer Stickerei, die sie selber gemacht hat. Und von dieser, und das wird dort auch gezeigt, das Original da in diesem Museum. Und das wollen wir. Da ein kleines Bild, das ist Corrie ten Boom. Da sehen wir auf der linken Seite diese Rückseite dieser Stickerei, und da ist alles durcheinander, sieht chaotisch aus. Und wenn man diese Stickerei umdreht, dann sieht man eine wunderschöne Krone. Sie hat es als Symbol für Jakobus 1,12, für die Krone des ewigen Lebens. Das war der Hintergrund für diese Stickerei. Und da sagt sie, oder das hat sie bei ihren Vorträgen immer wieder gesagt, wir sehen jetzt die falsche Seite. Gott sieht seine Seite die ganze Zeit. Eines Tages werden wir die Stickerei von seiner Seite sehen und ihm danken für jedes beantwortete und unbeantwortete Gebet. Das ist sehr beeindruckend. Ihre Bücher gibt es heute noch, also kann man noch heute lesen, und sie hat eine ganz tolle, anschauliche Art, das Evangelium zu erklären. Ja, so verworren auch vielleicht deine Lebensgeschichte sein mag, Gott sieht die Fäden. Er hat im Hintergrund doch einen Plan. Er kennt auch die Knoten, die da drin sind, die uns unauflösbar erscheinen. Er wird sie eines Tages auflösen. Er wird, wenn wir bei ihm sind, das umdrehende Bild, und wir werden unser Leben aus einer völlig anderen Perspektive sehen. Ja, im Juni war ich so ein paar Tage im Krankenhaus und ich hatte einen ganz lustigen Bettnachbarn. Es war eine Freude, sich mit ihm zu unterhalten, so ein Rheinländer, und er hat mir ein rheinländisches Grundgesetz beigebracht. Ich weiß nicht, wer Rheinländer ist oder so. Er hat immer wieder gesagt, wenn es dann so schwierig und wird jetzt und so weiter, dann hat er immer wieder gesagt, et küt wie et küt, es kommt wie es kommt. Das ist so ein rheinländisches Grundgesetz. Und seitdem ich immer wieder an diesen Spruch denken, ich sage immer wieder zu meiner Frau, et küt wie et küt, es kommt wie es kommt. Das befreit von manchem Druck, den wir uns manchmal machen. Und ich ergänze aber dann für mich, was Josef sagen würde vielleicht, et küt wie et Jesus will. Also es kommt, wie es Jesus will. Nicht wie es irgendwie kommt, dem Zufall überlassen, sondern wie Gott es will, wie Jesus selbst will, so kommt es. Gottes Plan erfüllt sich, er schreibt die Geschichte und wir sind Teil davon. Amen.